Herzlich willkommen zu Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Ich bin Janike und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. In der heutigen Folge widmen wir uns einem Thema, das für viele von uns eine zentrale Rolle im beruflichen Alltag spielen dürfte, das wir aber in der Regel gar nicht so sehr auf dem Schirm haben. Es geht um den gehirnfreundlichen Arbeitsplatz. In einer Welt, in der ständige Erreichbarkeit und zunehmender Arbeitsdruck an der Tagesordnung ist, ist es wichtiger denn je, einen Arbeitsplatz so zu gestalten, dass er nicht nur hergibt, dass wir effektiv arbeiten können, sondern der auch förderlich für unser Wohlbefinden ist. Ein gehirnfreundlicher Arbeitsplatz unterstützt nicht nur unsere Leistungsfähigkeit, sondern trägt auch maßgeblich zu unserer beruflichen Zufriedenheit bei. Doch was genau macht einen gehirnfreundlichen Arbeitsplatz eigentlich aus? Und wie können wir diesen in unserem beruflichen Umfeld schaffen oder auch ihn optimieren? In dieser Folge werde ich mit dir über die Bedeutung eines gehirnfreundlichen Arbeitsplatzes sprechen, die Unterschiede zwischen Homeoffice und Büro beleuchten und dir praktische Tipps mit an die Hand geben, wie du deinen Arbeitsplatz, deine Arbeit gehirnfreundlicher gestalten kannst, wie du Ablenkungen identifizieren und vermeiden kannst. Also bleib auf jeden Fall dran, denn am Ende dieser Folge wirst du einige wertvolle Einsichten und Anregungen mitnehmen können, um deinen eigenen Arbeitsplatz gehirnfreundlicher gestalten zu können und damit einen wichtigen Schritt in Richtung einer erfüllten Karriere gehen zu können. Bevor es losgeht, ein Hinweis noch in eigener Sache. Am 25.04. von 17 bis 20 Uhr findet mein Workshop statt, wie du im Job Grenzen setzt und kommunizierst. Und zwar so, ohne andere vor den Kopf zu stoßen, aber gleichzeitig auch so deutlich, dass es bei ihnen ankommt und auch Veränderungen möglich macht. Wie das funktioniert, das erkläre ich im Workshop. Wir gehen einige Fälle durch. Du kannst in einem Workbook deine eigene Situation durcharbeiten oder mit eben ins Plenum mit einbringen. Wenn du dabei sein möchtest, dann melde dich sehr gerne an. Den Link und alle weiteren Informationen findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir jetzt viel Freude bei dieser Folge. Deine Janike. Die Gehirnfreundlichkeit eines Arbeitsplatzes hatte ich lange Zeit gar nicht so auf den Schirm. Dabei ist das ein wesentlicher Faktor, der auf unsere berufliche Zufriedenheit Einfluss nimmt. Wir können sagen, dass wir alle eine mentale Zone haben, in der wir besonders leistungsfähig sind. Einen maximal effektiven Körper- oder Bewusstseinszustand, kann man auch sagen. Die Forschung hat herausgefunden, wie wir in diese Zone gelangen, und es wird dich vielleicht wundern, aber es ist durch Stress. Das richtige Maß an Stress beflügelt uns zu kognitiven Höchstleistungen. Ist die Spannung zu lasch, dann sind wir unkonzentriert und gelangweilt. Ist sie zu stark, können wir uns vor lauter Panik nicht mehr auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren. Ein gehirnfreundlicher Arbeitsplatz ist also ein Umfeld, das so gestaltet ist, dass es unsere kognitive Leistungsfähigkeit, das Wohlbefinden und die Produktivität fördert. Es ermöglicht uns also den Eintritt in unsere leistungsstarke mentale Zone, in der wir uns gleichzeitig auch noch am wohlsten fühlen. Wie sieht ein gehirnfreundlicher Arbeitsplatz aus? Ein gehirnfreundlicher Arbeitsplatz zeichnet sich durch verschiedene Dinge aus. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Es geht zum einen um die Ergonomie. Also der Arbeitsplatz sollte ergonomisch gestaltet sein, und zwar beispielsweise durch höhenverstellbare Schreibtische, ergonomische Stühle, angemessene Unterstützung für Handgelenke und Nacken, also das, was man halt so kennt. Ja, das dürfte den meisten von uns geläufig sein. Zählt aber nicht nur zu dem körperfreundlichen Arbeitsplatz, sondern auch zum gehirnfreundlichen Arbeitsplatz. Dann ein weiterer Punkt ist die natürliche Beleuchtung. Der Arbeitsplatz ist gut beleuchtet, vorzugsweise mit natürlichem Licht durch große Fenster oder auch helles Kunstlicht. Das trägt dazu bei, die Stimmung zu verbessern und die Produktivität auch zu steigern. Dann, ganz wichtig, eine geräuscharme Umgebung. Der Arbeitsplatz ist so gestaltet, dass störende Geräusche minimiert werden, entweder durch Schallschutzwände, Teppiche oder Abstand zwischen den Arbeitsbereichen. Flexible Arbeitszeitmodelle ist ein weiterer Punkt, und zwar hilft es, die Arbeitszeiten flexibel gestalten zu können, um den persönlichen Bedürfnissen und dem natürlichen Energielevel gerecht werden zu können. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass die Arbeit später beginnen kann, wenn jemand beispielsweise eine Eule ist und spät ins Bett geht und morgens auch Schwierigkeiten hat, aus dem Bett zu kommen, dass so ein Mensch, zu dem ich mich übrigens auch zähle, später zur Arbeit kommen kann und den Tag später starten kann. Oder ganz umgekehrt, dass wenn jemand früh gerne arbeitet, dass der früher ins Büro kommen kann, früher mit der Arbeit starten kann. Das kann aber natürlich auch aus anderen Gründen passieren, beispielsweise um starken Verkehr zu vermeiden oder sich um die Familie kümmern zu können. Also ganz unterschiedliche Bedürfnisse fließen in die Arbeitszeitgestaltung mit ein. Dann auch wichtig, gemeinschaftliche Bereiche. Es gibt bei einem gehirnfreundlichen Arbeitsplatz auch Gemeinschaftsbereiche, in denen sich Mitarbeitende treffen und austauschen können, wo sie informelle Gespräche führen können, Brainstorming-Sitzungen abhalten können oder einfach sich so austauschen können. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die psychologische Sicherheit. Wenn ein Arbeitsplatz gehirnfreundlich gestaltet ist, dann umfasst das auch die Unternehmenskultur, die eine offene und vertrauensvolle Kommunikation ermöglicht. Mitarbeitende sollen sich frei äußern können, sie sollen keine Angst vor negativen Konsequenzen haben. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Dann das Thema sinnvolle Arbeit. Mitarbeitende sollen die Möglichkeit haben, an Projekten zu arbeiten, die ihnen besonders wichtig sind, die einen Beitrag zu ihrer eigenen Entwicklung und auch zur Erfüllung ihrer beruflichen Ziele leisten kann. Und dann haben wir noch als weiteren Punkt die Unterstützung für die mentale Gesundheit. Auch da sollte ein Unternehmen Ressourcen und Programme zur Unterstützung der mentalen Gesundheit der Mitarbeitenden anbieten, wie zum Beispiel Zugang zu Therapie- oder Stressbewältigungsseminaren. Und noch besser natürlich, sie sollten sich so aufstellen, dass dieser Stress gar nicht erst dauerhaft entsteht. So, jetzt haben wir einmal einen Rundumschlag gemacht, was es alles bedeuten kann, einen gehirnfreundlichen Arbeitsplatz zu gestalten auf Unternehmenssicht. Und ich finde nochmal ganz spannend, wozu das führen kann, wenn ein Arbeitsplatz ebenso nicht gestaltet ist. Das kann nämlich eine Vielzahl von negativen Auswirkungen haben, auf das Wohlbefinden zum einen, aber auch auf die Leistungsfähigkeit. Und ein paar Auswirkungen zähle ich mal hier auf, das ist zum Beispiel Stress und Burnout, geringere Produktivität, Gesundheitsprobleme, mangelnde Motivation und Zufriedenheit, aber auch eine hohe Fluktuationsrate. Also es hat auf jeden Fall viele positive Aspekte für die Mitarbeitenden, aber auch für Unternehmen, einen Arbeitsplatz wirklich so zu gestalten, dass er gehirnfreundlich ist. Seit der Pandemie dürften viele von uns auch verstärkt im Homeoffice arbeiten, auch wenn jetzt der Trend erkennbar ist, dass Mitarbeitende stärker wieder ins Büro geholt werden oder gerufen werden. In Bezug auf Gehirnfreundlichkeit eines Arbeitsplatzes gibt es definitiv Unterschiede zwischen Homeoffice und Büro. Und ich finde, da ist es auch nochmal interessant drauf zu schauen, weil es uns ermöglicht, gewisse Dinge einfach anders zu gestalten und auszuleben. Im Homeoffice beispielsweise kann es herausfordernder sein, zwischen den beruflichen Aufgaben und der Freizeit zu trennen. Zum einen die Lebensbereiche, die wir haben, können zur Arbeit und zur Freizeit genutzt werden. Das kann sich vermischen. Aber auch unsere Arbeit kann sich in die Freizeit mischen oder die Freizeit in die Arbeit. Also auch da nicht klar zu unterscheiden und eine klare Grenze zu ziehen, wann arbeite ich und wann erhole ich mich, das kann sich negativ auf die Gehirnfunktion tatsächlich auswirken. Ein weiterer Punkt ist die Flexibilität und die Ablenkung. Das Homeoffice bietet zwar in der Regel mehr Flexibilität, aber es beinhaltet potenziell auch mehr Ablenkung. Beispielsweise die Familie ist da oder Dinge, die im Haushalt noch gemacht werden müssen oder Haustiere, die einfach mal vorbeischauen. Das kann uns die Fokussierung erschweren und auch unsere Produktivität beeinträchtigen. Dann ein Nachteil definitiv, die Einsamkeit und soziale Interaktion. Das ist etwas, was ich während der Pandemie ganz stark gehört habe, dass wirklich dieser Rückzug ins Homeoffice und der abgebrochene Kontakt, also der abgebrochene persönliche Kontakt zu den Kolleginnen und Kolleginnen wirklich ein Faktor ist, der zu Vereinsamung und sozialer Isolation führen kann. Und das ist definitiv etwas, das sich auf unser Wohlbefinden auswirken kann. Und das kann auch die empfundene psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz beeinträchtigen. Im Büro ist es zwar so, dass wir besser zwischen Arbeitszeit und Freizeit unterscheiden können, weil wir einfach in den Job gehen oder ins Büro gehen und dort arbeiten. Und wenn wir nach Hause kommen, Freizeit haben. Auch da gelingt es ja nicht jedem, dann mit Eintritt in das Zuhause die Gedanken an die Arbeit loszulassen. Aber potenziell ist es einfacher, weil die Räume einfach getrennt sind, in denen wir arbeiten und in denen wir uns erholen. Dafür haben wir einen anderen Vorteil, nämlich die Gemeinschaft und die Zusammenarbeit. Das Büro bietet da nämlich mehr Möglichkeiten für spontane Interaktionen, Zusammenarbeit mit Kollegen oder Kolleginnen. Man kann sich kurz mal austauschen, Dinge schneller voranbringen. Das kann auch unsere Kreativität fördern, den Informationsaustausch verbessern und ganz besonders wichtig, das Gefühl von Zugehörigkeit stärken. Andersherum kann es auch so sein, dass unsere Kolleginnen und Kollegen uns ständig unterbrechen und wir dadurch möglicherweise weniger fokussiert arbeiten können. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass unsere Arbeitsumgebung im Büro anders strukturiert ist, anders organisiert ist, dass sie eben spezieller ausgerichtet ist auf unsere Bedürfnisse im Job und dass die auch weniger Ablenkung bereithält und dass wir uns da besser fokussieren können auf das, was wir tun möchten. Auch das kann ein Plus in Sachen Gehirnfreundlichkeit sein des Arbeitsplatzes und für das Büro sprechen. Insgesamt kann man sagen, denke ich, dass es Vor- und Nachteile des Arbeitens im Homeoffice und im Büro gibt und dass wir sowohl im Homeoffice als auch im Büro sicherstellen sollten, so gut es geht, dass unsere Arbeitsumgebung so gestaltet ist, dass sie Gehirnfreundlichkeit fördert und zwar unabhängig davon, wo sie stattfindet. Und natürlich ein ganz wichtiger Faktor ist auch, wir können ja unsere Arbeit auch so gestalten, dass wir die Vorteile uns rausgreifen in Sachen Gehirnfreundlichkeit und beispielsweise, wenn wir Dinge machen müssen, die Fokus von uns erfordern, die im Homeoffice absolvieren. Wenn wir uns aber mit anderen Menschen austauschen müssen, unseren Kolleginnen und Kollegen austauschen wollen, dass wir diese Sachen dann ins Büro verlagern. Also, dass wir ganz gezielt schauen, um welche Aufgabe geht es, welche Anforderungen bringt diese Aufgabe mit sich und dass wir dann wählen, welcher Arbeitsort für uns der passendere ist. Wir sind neulich auf LinkedIn von der Forscherin Friederike Fabricius sowie einem Beitrag von dem Harvard Business Manager auf neue Erkenntnisse aus der Forschung auch aufmerksam gemacht worden. Und im Speziellen haben wir da zwei ganz interessante Sachen gesehen. Eins bezieht sich auf den Unterschied zwischen Videokommunikation und Kommunikation in Person. Und bei der anderen Forschung handelt es sich um Meeting-Marathons und was die mit uns machen. Es wurde zum Beispiel untersucht, inwieweit sich die Kommunikation per Video zu der Kommunikation in Person unterscheidet. Und dabei wurde herausgefunden, dass sich die Art des Gesprächs auf unsere Gehirnfunktion auswirkt. Ebenso wie die Anzahl der abgehaltenen Meetings nacheinander. Meeting-Marathons wirken sich vor allem negativ auf unsere Gehirnfunktion aus, wenn wir nicht genügend Pausen einlegen. Das wird dich wahrscheinlich gar nicht verwundern, hat es mich auch nicht, aber das nochmal ganz klar zu benennen, hilft uns, da explizit nochmal ein Augenmerk drauf zu haben und mindestens 10 Minuten, heißt es, eine Pause zwischen den Meetings einzuplanen und nicht von einem Meeting ins andere zu hetzen. Im Microsoft Human Factors Lab wurde eine Untersuchung gemacht, und zwar mit Probanden, die eine EEG-Haube auf hatten. Und dort wurde herausgefunden, dass wirklich nach 4 Meetings ohne Pausen die Beta-Wellen im Gehirn, die mit Stress assoziiert werden, drastisch ansteigen. Gleichzeitig war es bei Probanden, die zwischen jedem Meeting eine, wenn auch nur kleine Pause von 10 Minuten eingelegt hatten, Beta-Wellen angezeigt wurden, die auf ein niedrigeres Stressniveau hingedeutet haben. Ebenso haben neue Untersuchungen von den Forschenden der Yale-Universität gezeigt, dass die Gehirnaktivität bei Videogesprächen im Vergleich zu Gesprächen in Person gemindert sind. Das deutet darauf hin, dass wir eine geringere Gehirnaktivität haben, wenn wir unsere Meetings per Videokonferenz abhalten, als wenn wir unsere Meetings in Person durchführen. Auch wenn Videokonferenzen verlockend sind, wenn wir können, sollten wir also Meetings in persona stattfinden lassen und persönlich durchführen. Das stärkt nicht nur das Zugehörigkeitsgefühl, sondern auch unser persönliches Stresslevel und die Höhe unserer Gehirnaktivität. Außerdem ganz, ganz wichtig, zwischen den Meetings Pausen einlegen. Neben dem Einfluss der Art der Meetings auf unsere Gehirnaktivität gibt es noch weitere Faktoren, die unsere Aufmerksamkeit beeinflussen und auch negative Auswirkungen auf unsere Erholung haben. Es gibt beispielsweise eine Studie, die zeigt, dass die bloße Anwesenheit des Smartphones die verfügbare kognitive Kapazität senkt. Teilnehmende dieser Studie wurden in 3 Gruppen unterteilt. Die Teilnehmenden in der ersten Gruppe haben ihr Smartphone in einem anderen Raum gelassen. Die der zweiten Gruppe hatten ihr Smartphone mit in den Testraum genommen und es mit der Vorderseite nach unten auf dem Tisch platziert. Und die Teilnehmenden der dritten Gruppe haben alle ihre Habseligkeiten mit in den Raum genommen, wie zum Beispiel Taschen, aber auch ihre Smartphones. Und sie haben auch ihr Smartphone genau dort platziert, wo sie es unter normalen Umständen auch platziert hätten. Alle Gruppen haben ihr Smartphone komplett auf lautlos gestellt. Es gab dann 2 Aufgaben, die die Teilnehmenden bearbeiten sollten, sobald sie den Testraum betreten hatten. Und dabei wurde die verfügbare kognitive Kapazität gemessen. Und die Ergebnisse haben ganz klar gezeigt, dass die Teilnehmenden, die ihr Smartphone in einem anderen Raum hatten, signifikant besser abgeschnitten haben als die Teilnehmenden, die ihr Smartphone auf den Tisch gelegt hatten. Und es wurde auch ein linearer Trend aufgezeigt, dass mit zunehmender Smartphone-Verfügbarkeit, also habe ich es in einem anderen Raum oder auf dem Tisch oder an einem anderen Ort ganz nah an mir dran, wo ich ständig verfügbar habe, dass mit zunehmender Verfügbarkeit die verfügbare kognitive Kapazität abgenommen hat. Irre, oder? Wer übrigens Lust auf die Studien hat, die wir in dieser Folge genannt haben, findet sie natürlich alle auch in den Shownotes. Also, ich würde sagen, wenn du einen wichtigen Job zu erledigen hast, nicht nur Finger weg vom Handy, sondern Handy einfach in einen anderen Raum legen. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Faktoren, die negativen Einfluss auf unseren Fokus haben können und wie wir dem entgegenwirken können, wie wir uns vor Ablenkung schützen können und unsere Aufmerksamkeit stärken können. Dazu habe ich dir jetzt ein paar Gedanken und Impulse mitgebracht. Der Bestseller-Autor Nir Eyal schreibt in seinem Buch Die Kunst, sich nicht ablenken zu lassen, Indistractable, werden sie unablenkbar, darüber, wie wir Ablenkung erkennen können und wie wir mit ihr umgehen und unsere Produktivität und Konzentration wieder steigern können und so am Ende auch gesunde Gewohnheiten etablieren können. Ein paar seiner Erkenntnisse stelle ich dir jetzt vor. Eyal sagt, dass wir unsere Aufmerksamkeit nur schützen können, wenn wir wissen, was genau sie uns stiehlt. Also im ersten Schritt müssen wir eine Analyse darüber machen, wann genau wir abgelenkt sind. Dabei unterscheidet Nir in 2 Arten von Auslösern, die internen und die externen Auslöser. Ablenkung durch interne Auslöser entsteht häufig durch ungute Gefühle. Wir sind mit einer Aufgabe überfordert oder es wird anstrengend. Dann heißt es, nur mal eben Nachrichten lesen oder zum Kühlschrank gehen oder private Nachrichten beantworten oder Zeit auf Social Media verbringen. Ich kenne das sehr, sehr gut. Ablenkung wiederum durch externe Auslöser wird von außen an uns herangetragen. Zum Beispiel durch Personen oder technische Programme. Da steht also der Kollegin oder die Kollegin neben einem und hat eine spontane Frage. Jemand anderes möchte nur mal kurz eben was wissen. Ping, ping, eine neue Nachricht trudelt ins Postfach ein. Dann klingelt noch das Telefon. Das Kind fängt an zu schreien. Der Hund fängt im Homeoffice an zu bellen. Also es gibt viele externe Auslöser, die uns ablenken können. Egal, ob es eine interne oder eine externe Ablenkung war, in beiden Fällen ist es dann mit dem konzentrierten und fokussierten Arbeiten vorbei. Wenn du jetzt mal persönlich an deinen Arbeitsalltag denkst, wie oft wird deine Arbeit durch interne oder externe Auslöser beeinflusst? Wenn du Lust hast, dann beobachte dich einmal selbst und sobald du merkst, dass du deine ursprüngliche Aufgabe unterbrochen hast, notiere dir, wodurch du abgelenkt wurdest. Und notiere auch, wie du dich durch die Ablenkung gefühlt hast und ob es ein interner oder externer Auslöser war. Die Bewusstmachung und Wahrnehmung ist der erste Schritt zur Besserung. Im nächsten Schritt folgt dann die Vermeidung von Ablenkung. Überlege dir, was du wirklich tun möchtest. Verbinde deine Aufgaben mit deinen Werten oder deiner Vision. Mir empfiehlt nicht, die Beendigung einer Aufgabe oder die Erreichung eines größeren Ziels als Motivator anzusehen, sondern bereits auf dem Weg Freude an der Aufgabe zu haben. Denn Freude ist das, was uns fokussiert hält und uns auch in den sogenannten Flow bringen kann. Flow nach Mihaly Csikszentmihalyi ist ein Zustand, wo Anforderungen und Fähigkeiten einen optimalen Punkt erreichen. Dann bleibt die Zeit gefühlt stehen, weil du einfach so konzentriert bist. Du bist so bei der Sache und so, deine Aufmerksamkeit ist so gebunden von der Aufgabe. Du bist so begeistert dabei, dass du einfach gar nicht mehr wahrnimmst, was um dich herum passiert. Sobald die Anforderungen unsere Fähigkeiten übersteigen oder unterschreiten, fallen wir aus dem Flow heraus, denn dann befinden wir uns häufig in einem Zustand von Angst oder Langeweile. Das sind dann die Momente, in denen wir nach Ablenkung von unserer eigentlichen Aufgabe suchen. Wenn du also das Gefühl hast, eine Aufgabe ist beispielsweise zu herausfordernd, dann überlege dir, was dir helfen würde, diese Herausforderung zu meistern. Oder in welche Teilschritte, kleinere Schritte du die Aufgabe unterteilen kannst, sodass sie sich machbarer für dich anfühlt. Du kannst auch Kolleginnen oder Kollegen um Unterstützung bitten. Also es gibt viele Dinge, die du hier tun kannst, um mit einer erkannten Überforderung umgehen zu können. Wenn dir bei bestimmten Aufgaben langweilig ist, dann überlege dir, wie du deine Aufgaben spannender gestalten kannst. Auch da gibt es einige Möglichkeiten. Beispielsweise, dass du überlegst, was du dabei lernen möchtest oder lernen könntest, dass du diese Aufgabe mit einer Belohnung verknüpfst oder mit etwas, das dir Freude bereitet, beispielsweise einer guten Musik, die du anmachst, einem Kaffee, den du dir dazu holst, oder dass du dir konkrete andere Aufgabenstellungen in dieser Aufgabe stellst, um die Aufgabe an sich spannender zu machen. Und dann ist da natürlich auch noch die Möglichkeit, im Team sich umzuorganisieren, also zu gucken, gibt es jemanden, der die Aufgabe übernehmen könnte, wo du vielleicht unterstützen könntest. Auch da könnte die Möglichkeit bestehen, dass du dich von dieser Art Aufgaben auch freimachen kannst. Um die Aufgaben mit den eigenen Werten und der Vision zu verbinden und dem, was man wirklich tun will, empfiehlt Nir das Prinzip des Timeboxings. Und zwar, um sich selbst als erstes mit Zeit zu belohnen. Wenn du also deinen Kalender vor dir liegen hast, dann trage zuerst die Dinge ein, die dir wirklich wichtig sind und dir auch Energie schenken und die dich gesund halten. Beispielsweise die Sporteinheit oder eine Yogastunde, das Abendessen mit Freunden, Freundinnen oder der Familie, Zeit zum Lesen, Spaziergänge oder andere Aktivitäten, die dir gut tun. Und danach erst trägst du Zeitblöcke für die für dich wichtigen Aufgaben ein. Die Aufgaben, die dich deinen Werten und deinen Zielen näher bringen. Es ist wichtig, sich diese Zeitblöcke einzutragen und diese Zeiten dann zu verteidigen, denn sie sind die ersten, die im Arbeitsalltag weichen müssen. Analog kannst du das für wichtige Projekte auf der Arbeit machen. Wenn deine Vorgesetzten also das nächste Mal mit einem Sonderprojekt um die Ecke kommen, dann hast du gleich parat, welches Projekt du zugunsten dieses Sonderprojektes zurückstellen musst. Also du sagst dann beispielsweise, alles klar, kann ich machen, wenn du es machen kannst und machen willst. Das hat aber zur Konsequenz, dass Projekt XYZ warten muss und dass das später fertig wird. Auf jeden Fall ist es hilfreich, deine zeitlichen Kapazitäten klar zu kommunizieren und das auch im Teamkalender sichtbar zu machen. Wenn du zum Beispiel nebenberuflich eine Selbstständigkeit aufbaust und es dir schwerfällt, Zeit freizuschaufeln, dann kannst du auch das Timeboxing nutzen, um dir aktiv Zeiten zu blocken und zu diesen auch zu stehen und diese auch zu verteidigen. Du solltest also Verantwortung für deine Zeit übernehmen und deine Prioritäten klar kommunizieren. schon mal im Podcast zu Gast war, Lydia Schildgen, die Gründerin von Workhacks. Auch die Folge verlinke ich dir nochmal in den Shownotes. Sie hat einige Workhacks entwickelt, mit denen man auch mehr Zufriedenheit im Team, mehr Effektivität, mehr Produktivität erreichen kann, aber auch zu mehr beruflicher Erfüllung kommen kann. Sie empfiehlt, Fokuszeiten im Team einzuführen. Das heißt, ich kommuniziere ganz klar, und das ist die Regel im Team, ich habe jeden Montag von 9 bis 12 meine Fokuszeit oder von 11 bis 13 Uhr, keine Ahnung. Und in dieser Zeit bin ich nicht erreichbar, meine Bürotür wird nicht geöffnet und mein Telefon ist umgeleitet, mein E-Mail-Postfach ist aus und ich habe nur Zeit, um mich fokussiert meiner Arbeit zu widmen, die ja auch gemacht werden möchte, neben der ganzen Erreichbarkeit und Ansprechbarkeit, die ja oftmals mit dazugehört. Wir kommen jetzt zu einem Punkt, den ich bereits zu Beginn erwähnt hatte, und zwar die Trennung zwischen Arbeitszeit und Freizeit, gerade im Homeoffice, in Bezug auf räumliche und zeitliche Faktoren. Und es gibt mehrere Methoden, um interne und externe Auslöser zu vermeiden und fokussiert arbeiten zu können, egal ob im Homeoffice oder im Büro. Eine Methode habe ich bereits erwähnt, das Timeboxing. Und dabei, ich will es nochmal wiederholen, solltest du wirklich auch deinen privaten Terminen eine hohe Priorität einräumen und dir feste Zeiten einplanen, zu denen du Feierabend machst. Wenn du ungestört arbeiten willst, kannst du außerdem ein Schild aufstellen. Informiere also deine Mitmenschen über die Bedeutung dieses Schildes. Falls du ein separates Büro hast, die Tür schließen kannst und das Schild an der Tür aufhängen kannst. Bitte nicht stören, ich arbeite gerade konzentriert, würde das beispielsweise helfen. Klappt bei mir immer nur bedingt, wenn die Kinder im Haus sind, weil die nicht lesen können, und selbst wenn sie lesen könnten, würde es sie wahrscheinlich nicht interessieren. Aber dann weiß ich beispielsweise, dass ich vormittags die Dinge mache, bei denen ich wirklich Fokus brauche und keine Unterbrechung haben darf. Und da lege ich sozusagen zwischen 9 und 14 Uhr, 15 Uhr, da lege ich alle meine Dinge hin, wo ich wirklich Fokus brauche und nicht gestört werden möchte. Ein wirklich großer Auslöser für Ablenkung sind unsere technischen Geräte leider auch und die Anwendungen, die wir darauf haben, weil ständig piept es, blinkt es, poppt irgendeine Notification auf, ein Hinweis auf. Also die Ablenkung, der wir durch unsere Smartphones und Apps ausgesetzt sind, ist wirklich enorm. Und um das zu vermeiden, gibt es auch ein paar Tricks, die du einfach machen kannst. Beispielsweise einer der einfachsten Tricks, wie ich finde, und von Trick kann man hier eigentlich kaum reden, aber das ist, die Notifications auszustellen. Also die Benachrichtigung, die du bekommst, beispielsweise wenn eine neue E-Mail auf deinem Handy angekommen ist oder eine WhatsApp-Nachricht oder keine Ahnung. Also Notifications auszustellen. Ich habe das konsequent gemacht und das heißt, ich muss aktiv in eine App hineingehen. Ich habe beispielsweise auch keine Arbeits-E-Mails auf meinem Handy, weil ich sonst der Verlockung wirklich erliegen würde und würde am Handy gucken. Und ich möchte es wirklich nur in meiner Arbeitszeit machen, wo ich sowieso am Laptop bin und nicht, wenn ich mit den Kindern beispielsweise auf dem Spielplatz bin, da eben mal kurz reingucken. Also mir hilft das, da wirklich auf Benachrichtigungen zu verzichten und gewisse Dinge auch gar nicht erst auf dem Handy zu haben. Und es ist ja auch so, dass die Programme und insbesondere auch Social Media genau so designt sind, dass wir möglichst viel Zeit mit ihnen verbringen. Und die Art und Weise, wie das designt ist, macht es uns auch leicht, dort Ablenkung, Trost oder gute Gefühle suchen zu wollen. Und schwupps, dann ist schon wieder irgendwie eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde ins Land gezogen und wir haben mit unserer Aufgabe nicht weitergemacht. Ich ertappe mich immer wieder dabei und deswegen auch hilfreich, wirklich Handy weg aus dem Zimmer und gar nicht erst dabei haben, wenn wir fokussiert arbeiten wollen. Und natürlich auch am Laptop hilfreich, alle Programme zu schließen, die man nicht für diese eine Aufgabe benötigt, um gar nicht erst abgelenkt zu werden oder in die Versuchung zu kommen, irgendwas zu sehen, was die Aufmerksamkeit zu sich ziehen würde. Zum Thema Smartphone-Nutzung kann ich übrigens ein Buch empfehlen, und zwar von Catherine Price, How to Break Up with Your Phone, The 30-Day Plan to Take Back Your Life. In diesem Buch geht es genau darum, sich vom eigenen Smartphone zu lösen und durch Achtsamkeit selbstbestimmt statt ferngesteuert zu leben. Ich bin jetzt fast am Ende und es gibt noch 5 wichtige Punkte, die ich gerne mit dir teilen möchte, die sich nämlich im Allgemeinen auf deine Gesundheit und damit auch auf dein Aufmerksamkeitsvermögen auswirken. Du kannst dir dazu gerne regelmäßig folgende 5 Fragen beantworten. Schläfst du genug und hast einen regelmäßigen Schlafrhythmus, also feste Zeiten zum Einschlafen und Aufwachen? Bewegst du deinen Körper und schenkst ihm einen Ausgleich? Sollte deine Arbeit vorwiegend eine sitzende Tätigkeit sein? Besteht deine Ernährung aus nährstoffreichen, möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln und trinkst du genug Wasser? Achtest du auf deine Atmung? Atmest du in schwierigen Situationen tief in den Bauch und nimmst deinen Körper, deine Gefühle und deine Gedanken wahr? Beobachtest du deine Gefühle und Gedanken, bevor du impulsiv handelst? Ich finde, das Thema gehirnfreundlicher Arbeitsplatz ist wahnsinnig breit, viel breiter, als ich das vor der intensiveren Beschäftigung mit diesem Thema gedacht hätte. Und ich finde es ja auch ganz logisch, wenn ich mich unsicher im Büro fühle, wenn ich Angst habe, wenn ich gestresst bin, dann wirkt sich das automatisch auf meine Gehirnkapazität aus. Wenn ich müde bin, wenn ich schlecht gegessen habe und deswegen keine Energie habe, es wirkt sich alles auf meine Gehirnaktivität aus und führt einfach dazu, dass wir uns weniger gut fühlen, weniger beruflich erfüllt fühlen, weniger produktiv sind. Und deswegen war mir das einmal wichtig, an dieser Stelle das Thema vorzustellen. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge einige neue Erkenntnisse für dich mitnehmen und bin gespannt, wie dir diese Folge gefallen hat. Alle Studien und alle Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Dort findest du natürlich auch den Link zum Workshop, der am 25.04. stattfindet, rund ums Thema Grenzen setzen im Job. Ganz wichtiges Thema für berufliche Erfüllung. Und ansonsten wünsche dir jetzt eine ganz wunderbare Woche, einen wunderbaren Tag und freue mich, dich in der nächsten Woche an dieser Stelle wiederzusehen.